Es schien ein ganz normaler Morgen zu sein. Doch er wurde zum Horrorszenario für Petra. Als sie aufsteht, ruft sie ihre Kinder wie gewohnt, doch sie bekommt keine Antwort. Sie ruft ihren Mann, doch auch der antwortet nicht. Erschrocken geht sie ins Badezimmer und das Einzige, was sie von ihrem Mann noch antrifft, ist der Rasierapparat, der am Kabel aus dem Spiegelschrank ins Lavabo hängt. Er läuft noch. Voller Panik läuft sie zurück ins Schlafzimmer, um ihren Mann zu suchen. Währenddessen hat sie das Radio eingestellt und hört einen Radiomoderator einen Bibelvers zitieren, der von der Wiederkunft Jesu spricht. Plötzlich wird ihr bewusst, es ist geschehen. Es ist passiert und ich bin nicht dabei. Es ist zu spät. Wie oft haben Sie mir das erzählt? Aber ich bin nicht dabei. So ungefähr beginnt die fiktive Geschichte, die Jim Grant in einem Buch "Und Sie werden nicht entfliehen" niedergeschrieben hat. Seine Zukunftsfiktion über die Entrückung, über die Wiederkunft Jesus und die Entrückung der Gläubigen. Das Buch kam 1978 auf den Markt, ein christliches Buch natürlich. Ich war da 8 Jahre alt und als ich so Teenager war, hatte dieses Buch so richtig geboomt in diesen Kreisen, wo ich aufwuchs. Meine Familie war sogar in ein Weihnachtsspiel involviert, welches auf diesem Buch beruhte. Und da stand mein Vater und meine Mutter auf dieser Bühne, meine Geschwister, und haben voller Inbrunst da diese Szenen der Wiederkunft Jesu gespielt. Nur ich nicht. Das war mir einfach too much. Das war mir einfach zu viel. Ich habe gedacht, damit ich nicht ganz aus der Rolle falle, werde ich Techniker. Habe mich hinter das Technikpult verkrümelt und ab und zu den Kassettenrekorder eingestellt oder ein Licht angeschaltet. Aber damit hat es sich auch. Dieser Rasierapparat hat sich in meine Erinnerung eingebrannt. Und wann immer so als Teenager, Jugendlicher, junger Erwachsener von der Wiederkunft Jesu gesprochen wurde, von der Entrückung, da kam dieses Bild von diesem ins Lavabo lampenden Rasierapparat. Ängste und Zweifel. Werde ich dabei sein? Werde ich zurückbleiben? Bibelschulkollegen haben sich manchmal den Spaß gemacht und in unserem Studentenhaus die Entrückung nachgestellt, um ihre Kollegen zu erschrecken. Also die Entrückung war für mich ein rotes Tuch, die Wiederkunft von Jesus eher mit Angst besetzt als mit Freude. Und dann während des Theologiestudiums kam noch etwas anderes dazu. Es hat mich eigentlich auch gestresst, dass in dieser Auseinandersetzung alle eine andere Meinung hatten. Dass so viel Besserwisserei, Streitigkeiten über die Details dieses ganzen endzeitlichen Geschehens da war. Ein paar Kollegen und ich wären beinahe von der Bibelschule geflogen wegen diesem Thema, weil unsere Meinung nicht ganz konform war mit der, die dort in den Glaubensgrundlagen stand. Da haben wir uns dann anders überlegt, dann durften wir bleiben. Wir packen mit dieser Predigtreihe das große Comeback ein heißes Eisen an. Und vielleicht auch für dich persönlich so ein heißes Eisen. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesem Thema. Ich kann da heute vielleicht drüber lachen, aber ich halte es heute auch noch immer pädagogisch nicht für sehr klug, dieses Ding, was da damals lief und dieser Rasierapparat. Ganz ehrlich gesagt, die Wiederkunft von Jesus Christus und die darauffolgenden Ereignisse stellen die schönste und beste Zukunftsperspektive dar, die wir als Kinder Gottes jemals haben können. Jesus sagt mitten in seinen Prophetien über all das, was seiner Wiederkunft vorausgehen wird, Lukas 21, Vers 28 zum Beispiel. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Und in Anlehnung an dieses Wort habe ich den Titel für die erste Predigt in dieser Reihe. Heute Morgen werden nicht alle Fragen beantwortet. Überhaupt werden in der Reihe nicht alle Fragen beantwortet. Aber der erste Titel in dieser Reihe heißt Kopf hoch, das Beste kommt zum Schluss. Der erste Grund, warum wir als Kinder Gottes voller Freude und Hoffnung in die Zukunft schauen können, liegt in der Zusage, dass Jesus Christus ganz sicher wiederkommt. Amen. Ja, das können wir nochmal wiederholen. Kommt Jesus Christus ganz sicher wieder? Da können wir den Punkt weglassen. Sei gewiss, dass Jesus wiederkommt. Es ist definitiv. Der Apostel Paulus sagt, dass die wichtigen Dinge, die zentralen Glaubensaussagen aus zweier oder dreier Zeugen Mund bestätigt werden sollen. Und die Wiederkunft von Jesus ist noch viel mehr bezeugt. Wir können uns absolut darauf verlassen, denn erstens, bereits die Propheten im Alten Testament haben sein zweites Kommen vorhergesagt. So schreibt der Prophet Daniel, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Daniel 7, Vers 13. Bezug nehmend darauf sagt Jesus später, während er auf dieser Erde lebt, in Matthäus 24, Vers 30 und 31, und alle Menschen werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen, und sie werden seine Auserwählten sammeln von den Enden der Erde. Und dann kommt eine dritte Aussage dazu, wieder von einer ganz anderen Personengruppe, nämlich von Engeln. Während der Auffahrt von Jesus Christus in den Himmel, nachdem er auferstanden war, mit seinen Jüngern auf den Berg ging und auffuhr in den Himmel, stehen die Jünger da und starren in den Himmel. Und plötzlich heißt es hier, während sie, die Jünger, noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einmal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen und sprachen, ihr Männer von Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt hingehen sehen. Wir haben hier also schon mal drei Zeugenaussagen, Bestätigungen aus drei ganz unterschiedlichen Richtungen. Die Voraussage der alttestamentlichen Propheten, die Verheißung von Jesus Christus persönlich, die Bestätigung der Engel, eine übernatürliche Form der Bestätigung, und dann kommt noch der letzte Prophet des Neuen Testaments, Johannes, der Jünger von Jesus. Er schreibt in der Offenbarung 1, Vers 7 und folgende, ihm, der uns liebt und durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat, ihm, der uns zum Mitherrschern in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat, ihm gebührt die Ehre und Macht für immer und ewig. Amen. Und er wird wiederkommen. Auf den Wolken wird er kommen, und alle werden ihn sehen. Die Wiederkunft von Jesus Christus ist ja nicht die Idee von ein paar super frommen Spinnern, von Endzeitfanatikern. Auch wenn es manchmal so scheint, als sei dieses Thema besetzt von so Freaks, wo sich einfach da so reinbohren und manchmal auch vielleicht weniger die Wiederkunft Jesu sehen, sondern all das, was davor noch kommt. Warum ist das so wichtig, dass wir an dieser Verheißung festhalten? Ganz einfach deshalb, weil seit diese Verheißungen ausgesprochen sind, vom Alten Testament her schon weit über 2000 Jahre, aber seit Jesus Christus, seit Entstehung des Neuen Testaments sind an die 2000 Jahre vergangen. Da könnte man schon auf die Idee kommen, da muss irgendetwas faul sein. Und es gibt durchaus eine ganze Reihe liberaler Theologen, die das tatsächlich glauben. Das ist alles gar nicht so zu verstehen. Doch der Apostel Petrus macht schon ganz früh, schon zur Zeit der ersten Christen klar, was es auf sich hat mit diesen Zeiträumen, die irgendwie nicht berechenbar sind. Warum ist Jesus bis heute noch nicht wiedergekommen? Das ist eine ganz wichtige Frage. Petrus beantwortet sie auch schon vor langer Zeit. In 2. Petrus Kapitel 3, Verse 8 bis 10. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Also die Tatsache, dass es mit der Wiederkunft von Jesus länger dauert, hat nur einen einzigen Grund. Nämlich Gottes Geduld, Barmherzigkeit und Langmut mit uns Menschen. Dass er einfach vielleicht auch noch auf dich, der du heute Morgen hier in diesem Raum sitzt und noch keine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hat, wartet. Möchte, dass du Ja sagst, weil er alles dafür getan hat, damit du bereit bist bei seiner Wiederkunft. So weit, so gut. Aber vielleicht ist das gar nicht so die große Frage, die dich beschäftigt in Bezug auf das Thema. Viele Christen möchten wissen, ja, wie läuft das denn ab? Wie müssen wir uns das mit der Wiederkunft von Jesus oder mit diesem ominösen Ding der Entrückung, wenn ich diesen Begriff nutze, dann bedeutet das, dass die Menschen, die an Jesus Christus glauben, bei seiner Wiederkunft ihm entgegengerückt werden. Das heißt, es gibt dort ein Treffen, nicht auf dieser Erde, sondern irgendwo in den Wolken. Sie werden Jesus entgegengerückt werden. Gibt es noch ganz andere Begriffe? Die Zeit der großen Trübsal, das Endgericht und so weiter. Wie ist das alles einzuordnen? Viele Christen haben eine ganz tiefe Sehnsucht nach einem Fahrplan. Ich möchte euch einfach sagen, ganz so einfach ist es nicht. Die Realität unter den Theologen ist, dass es über den Fahrplan doch recht unterschiedliche Vorstellungen gibt. Vielleicht wird diese Predigt dich heute Morgen ein bisschen verunsichern. Bleib einfach trotzdem dran. Ich möchte euch im nächsten einfach mal probieren, so drei Modelle eines endzeitlichen Fahrplans vorzustellen. Diese Endzeitfahrpläne sind definiert in Bezug auf das 1000-jährige Reich. Daher haben sie ihren Namen. Das 1000-jährige Reich, ein Ereignis, was in der Offenbarung angedeutet wird. 1000 Jahre Herrschaft, Friedensreich. Für diese 1000 Jahre oder 1000-jähriges Reich gibt es auch ein Fremdwort, das Millennium. Und die ganzen Modelle sind sogenannte Millennialismen. Okay? Also, das erste Modell ist der sogenannte Amillennialismus. A steht für kein Millennium, kein tausendjähriges Reich. Das ist ein bisschen irreführend, weil es so nicht ganz gemeint ist. Es ist gemeint, kein tausendjähriges Reich als reales, politisch, wirtschaftliches Reich auf dieser Erde, sondern ein tausendjähriges Reich, 1000 Jahre Herrschaft von Christus in der unsichtbaren Welt. Dabei werden die 1000 Jahre symbolisch verstanden. Nicht als effektive Zeiteinheit, sondern in diesem Sinne, wie auch Petrus es benutzt, 1000 Jahre sind bei Gott wie ein Tag und ein Tag ist wie 1000 Jahre. Alle Modelle sind sich in einem einig, Jesus ist zum ersten Mal auf diese Erde gekommen. Wir bereiten uns vor auf Weihnachten, wir feiern diese erste Ankunft an Weihnachten. Alle sind sich einig, Jesus Christus ist gekommen, um für uns zu sterben und für unsere Schuld zu sühnen. Alle sind sich auch einig, Jesus Christus ist aufgefahren in den Himmel. Und dann vergeht hier eine Zeit. Auch hier sind sich eigentlich alle einig, es ist die Zeit der Gemeinde. Es ist die Zeit der Gnade für diese Welt. Ich habe hier noch eine Linie. In diesem ganzen Endzeitgeschehen gibt es auch ein Thema, das ist das Thema der Bedrängnis oder der Trübsal. Jesus hat selbst immer wieder über diese Trübsal gesprochen. Er hat sogar gesagt, keiner von uns wird ohne Bedrängnis ins Reich Gottes eingehen. Jesus hat aber auch von einer Zeit der sogenannten großen Trübsal gesprochen. Und das ist hier unten symbolisiert, die Trübsal. Der Amillennialismus geht davon aus, dass die Trübsal etwas ist, was immer da ist. Durch die ganze Zeit der Gemeinde begleitet die Trübsal die Gemeinde. Es mag durchaus am Ende eine Steigerung dieser Trübsal geben. Das Letzte, was wir unten haben, das sind die Entschlafenen, also das Totenreich. Die Menschen, die ohne Glauben und mit Glauben gestorben sind, sie sind hier als Linie da, weil es die Verheißung der Auferstehung gibt. Und so läuft jetzt diese Zeitlinie und die Frage ist ja, was passiert? Wann kommt Jesus wieder? Der Amillennialismus sagt, Jesus kommt wieder, wenn die Zeit der Gemeinde zu Ende gehen wird. In dieser Zeit ist Herrschaft Gottes in der unsichtbaren Welt. Sie bricht immer wieder durch die Gemeinde in diese Welt hinein. Aber es ist kein irdisches Königreich von Jesus Christus hier auf dieser Erde. Der Amillennialismus lässt auch durchaus zu, dass am Ende der Zeit Israel, das Volk Israel, eine Erweckung erlebt und zu Christus findet. Wo wird hier die Wiederkunft von Jesus verortet? Ganz einfach, hier am Ende. Jesus kommt wieder und mit seiner Wiederkunft kommt das Gericht über diese Welt. Die Gläubigen werden zu ihm entrückt. Das Gericht ergeht über diese Welt und es findet am Ende das jüngste Gericht statt, wo es sich scheidet, die einen Menschen in die ewige Verlorenheit und die anderen ins ewige Leben. Ist das soweit nachvollziehbar? Noch nichts Besonderes. Das Letzte habe ich vergessen. Die Toten auferstehen natürlich auch an diesem einen Ereignis. Wiederkunft, Totenauferstehung, alles fällt zusammen. Das zweite Modell, es nennt sich Postmillennialismus. Post steht für nach. Das bedeutet, Jesus Christus kommt nach dem tausendjährigen Reich. Aber das tausendjährige Reich ist im Postmillennialismus eben auch nicht dieses klassische Reich, wie es im letzten Modell dann vorgestellt wird. Ein Königreich auf dieser Erde mit der Hauptstadt Jerusalem und von dort aus wird diese Welt regiert. Sondern es ist auch wieder ein himmlisches Reich, welches sich aber durchaus auf dieser Erde manifestiert in Form einer wachsenden, sich ausbreitenden Schar von Gläubigen, so dass diese Welt immer mehr eingenommen wird durch das Evangelium, durch Menschen, die an Gott glauben, und diese Welt sozusagen eine Erneuerung erlebt, eine Verbesserung, eine fortlaufende Verbesserung. Für die Postmillennialisten ist nicht ganz klar, wann dieses tausendjährige Reich begonnen hat. Und sie sehen auch diese 1000 Jahre nicht zwingend als eine Zahl, die so in Jahren zu verstehen ist. Einer der ganz, ganz großen Unterschiede bei diesem Modell ist, die Postmillennialisten verstehen die große Trübsal als das, was im Jahr 70 nach Christus geschehen ist und sich auf das Volk Israel bezog, nämlich die Zerstörung Jerusalems, die Vernichtung des jüdischen Volkes zu ganz großen Teilen und die Verfolgung des jüdischen Volkes. Es wird eine Steigerung der Trübsal am Ende der Zeiten nicht ausgeschlossen, aber sie sei relativ bedeutungslos. Für das Totenreich gilt dasselbe eigentlich wie beim ersten Modell. Da bleibt alles gleich. Jesus kommt wieder am Ende der Zeit. Die Gemeinde ihm entgegen und es findet das Gericht über diese Welt statt und der Richterstuhl Christi. Es gibt die Trennung in ewig verloren und in ewiges Leben. Das letzte Modell, der sogenannte Prämillennialismus. Wieder ist eigentlich alles gleich. Ankunft. Jesus ist auch hier in den Himmel. Es ist die Zeit der Gemeinde. Aber das tausendjährige Reich wird als ein Reich auf dieser Erde definiert. Es wird hier auf diesem Planet stattfinden. Und deshalb wird Jesus nicht hier am Ende zum Endgericht erst wiederkommen, sondern Jesus wird hier wiederkommen. Vor der Errichtung des tausendjährigen Reichs. Die Gemeinde, die Gläubigen werden zu ihm entrückt und werden gemeinsam mit ihm die Herrschaft und Regierung dieses tausendjährigen Reiches bilden. Auf dieser Erde. Dazu kommt auch noch, dass nicht nur die lebenden Gläubigen Gott entgegengerückt werden, sondern auch die bereits verstorbenen Gläubigen an Jesus Christus werden ihm entgegengerückt werden und mit ihm in diesem tausendjährigen Reich herrschen. Am Ende dieses Reiches heißt es, dass es einen Aufstand Satans gibt und dann kommt das Ende mit dem Weltgericht und auch hier wieder mit der Scheidung in ewige Verlorenheit und in ewiges Leben. Es gibt dann noch viele Details in diesem Ganzen. Und einige von euch sind jetzt bestimmt etwas aufgeregt, der hat hier ganz viel vergessen. Hier nämlich, dieser Zeit, in dieser letzten Zeit, wird im Prämillennialismus die große Trübsal verankert. Und da gibt es jetzt wieder verschiedene Theorien. Wann kommt Jesus wieder? Die einen behaupten, er kommt vor der großen Trübsal wieder. Das heißt Pre-Tribulation auf Englisch, vor der großen Trübsal. Andere sagen, nein, er wird in der Mitte der großen Trübsal wiederkommen, mit Tribulation. Und die anderen sagen, nein, er kommt am Ende der großen Trübsal wieder. Und wisst ihr was? Das sind nicht irgendwelche Schulerbuben, die sich einen Streich ausgedacht haben, sondern es sind allesamt ernsthafte Theologen, die die Bibel ernst nehmen wollen, die zu diesen Ergebnissen kommen. Und vielleicht frustriert dich das jetzt einfach ein bisschen, dass ich dir heute Morgen sage, es gibt Fahrpläne für die Endzeit, aber die Theologen sind sich in der Erkenntnis der Schrift da nicht ganz einig. Wer sich damit vertieft beschäftigen möchte, es gibt wirklich gute Literatur, die diese Modelle nebeneinander stellt. Aber wenn dich das jetzt frustriert, dann möchte ich dich jetzt sofort ermutigen. Es geht hier um Details in den Abläufen. Worin sich aber alle Modelle absolut einig sind, ist, Jesus wird wiederkommen. Zweitens, diese Welt, wie wir sie kennen, wird ein Ende haben. Drittens, die, die an Jesus glauben und zum Zeit seiner Wiederkunft noch leben auf dieser Erde, die werden ihm entgegengerückt werden. Und drittens, Alle Menschen werden sich eines Tages vor dem Richterstuhl vor Gott verantworten. Und dann wird sich das entscheiden, wo wir die Ewigkeit verbringen. Ich habe euch vorhin gesagt, während meinem Theologiestudium haben mich diese Diskussionen zum Teil ermüdet. Und vielleicht haben sie dich heute Morgen auch ein bisschen ermüdet. Ich werde es nächsten Sonntag nicht wiederholen. Ich möchte dir etwas ganz anderes sagen. Ich glaube, dass es Sinn macht, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Niemand ist ein Blödmann, der sich mit den Sachen auseinandersetzt. Ich glaube auch, dass wir ringen sollen um Erkenntnis. Aber ich möchte euch noch etwas anderes zeigen. Seht ihr, diese Bilder, ich habe sie von einem Theologen, diese Bilder, die hören hier auf, oder? Aber wisst ihr was? Eigentlich das Interessante fängt erst dort an. Das total Interessante, das ist das hier, was auf uns zukommt. Jesus wird wiederkommen, es gibt ein Gericht über diese Welt, der Petrus, ich habe es vorgelassen, sagt, dieser Planet wird verglühen, so sagt er es. Und dann in diesem Endgericht wird sich entscheiden, wo wir die Ewigkeit verbringen. Aber nun fährt Petrus dort eben vor, den 2. Petrus 3, und macht so als einen Doppelpunkt und sagt, nach all dem, was ich euch gesagt habe, sage ich jetzt euch das Allerwesentlichste in Bezug auf die Erwartung von Jesus Christus. Wir aber warten auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und wisst ihr, diese Worte haben mir damals im Theologiestudium geholfen, das Ganze wieder ein bisschen runterzukochen. Wir hatten uns so reingesteigert und plötzlich wurde klar, hey, verliert das Ziel nicht aus den Augen. Gott hat etwas Geniales für uns vor, etwas vorbereitet. Und hierüber lohnt es sich nachzudenken, was ist eigentlich das Ziel, auf das wir hinsteuern? Wir warten auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das Aber des Petrus bezieht sich auf das, was er vorher gesagt hat, auf diese ganzen schwierigen Szenarien, die diesem Wiederkommen von Jesus vorausgehen und diesem Übertritt in diese Neuschöpfung. Interessant, dass es in diesem Text ein ganz kleines griechisches Wort eine große Bedeutung hat. Nämlich, Petrus spricht von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Und im Griechischen gibt es zwei Worte für neu. Neos und Kainos. Neos, dieses Wort, das ist sogar uns geläufig. Es bedeutet einfach etwas Neues in zeitlicher Hinsicht. Ich kann zum Beispiel sagen, ich habe mir ein neues Auto gekauft, obwohl ich mir das Modell gekauft habe, was ich vor einem Jahr schon mal gekauft habe. Es ist einfach neu in zeitlicher Hinsicht, unverbraucht, frisch. Und dann gibt es das andere Wort, Kainos. Das bedeutet etwas völlig anderes in der Qualität. Etwas andersartiges. Etwas noch nie Dagewesenes. Und das ist jetzt interessant. Wenn Petrus schreibt, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft, dann steht dort dieses Wort Kainos. Eine noch nie dagewesene Welt. Etwas, heißt es an anderen Stellen, was sich kein Auge vorstellen kann, was sich niemand ausdenken kann. Etwas Vollkommenes, Gottes neue Schöpfung. Und er spricht nicht nur von einer neuen Erde, sondern von neuen Himmeln. Dort hat Luther etwas falsch übersetzt. Es steht dort die Mehrzahl von Himmeln. Vielleicht könnte man modern etwas übersetzen. Gott schafft ein neues Universum und mitten in diesem neuen Universum eine neue, noch nie dagewesene Erde. Liebe Kinder Gottes in diesem Raum, das ist unsere Hoffnung, wenn Jesus Christus wiederkommt. Eine in dieser Form und Qualität noch nie dagewesene neue Schöpfung Gottes. Sowohl was den Himmel anbetrifft, auch als was die Erde anbetrifft. Wir werden unser Leben in Ewigkeit nicht irgendwo auf einer Wolke mit einer Geige im Arm verbringen, sondern auf einer realen Welt, die dieser Schöpfer geschaffen hat, der auch diese Welt geschaffen hat, die wir so lieben. Obwohl sie so kaputt ist, lieben wir diese Welt. Und jetzt sagt Gott uns, eine völlig neue Welt wird er uns hineinstellen. Das wird ein reales Leben sein. Wir werden in dieser neuen Welt Beziehungen haben, aber ohne Beziehungsstress. Wir werden in dieser neuen Welt kreativ sein, aber es gibt keine Missgeschicke mehr. Wir werden in dieser neuen Welt anbeten, Musik machen, aber es gibt keinen falschen Ton mehr. Stellt euch einmal vor, diese neue Schöpfung wird so sein, wie wir es uns nicht vorstellen können. Völlig neu in ihrer Qualität. Und auch das Leben auf dieser neuen Erde wird völlig neue Qualität haben. Petrus fügt dort hinzu, eine Welt, in der Gerechtigkeit herrscht. Ich hätte hier noch einen zweiten Text, aber der Moderator räuspert sich schon. Deshalb gehe ich zum letzten Punkt. Lebe in der Vorfreude, weil mit der Wiederkunft von Jesus Christus das vollkommene Heil durchbricht. In Hebräer 9, Vers 28, 29 lesen wir, wie dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal erscheint er nicht der Sünde wegen, sondern zur Rettung, zum Heil derer, die ihn erwarten. Den ersten Teil dieses Textes kennen wir wahrscheinlich sehr gut. Wird immer wieder zitiert, vor allem auch von Evangelisten, die uns klar machen wollen, wir müssen eines Tages vor dem Richterstuhl Christi treten. Das ist richtig und gut. Weniger bekannt ist der Vers 29, wo es heißt, zum zweiten Mal erscheint Christus nicht der Sünde wegen, sondern zur Rettung derer, die ihn erwarten. Und doch steckt genau in diesem Vers eine zentral wichtige Wahrheit. Wenn du dein Leben Jesus Christus anvertraut hast, wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, wenn du die Gewissheit hast, dass du ein Kind Gottes bist, weißt du was? Dann bedeutet die Wiederkunft von Jesus Christus für dich nur noch Rettung, nur noch Heil, nur noch Durchbruch in das, wonach du dich so sehr sehnst, in diese neue Welt, wo alles anders sein wird. Und versteht jetzt etwas da zu meinem Rasierapparat-Gleichnis? Für Kinder Gottes ist die Wiederkunft von Jesus und darf es nicht sein, ein Angstmoment. Etwas, wovor wir uns fürchten, sondern ein Moment, wonach wir uns sehnen. Weil in diesem Moment wird das vollkommene Heil durchbrechen in unser Leben. In Römer 7, Vers 24 klagt der Apostel Paulus, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leibe des Todes? Vielleicht geht es dir manchmal auch so, wenn du Schmerzen hast, wenn du Dinge immer wieder tust, die du eigentlich schon lange nicht mehr tun willst, weil du Jesus gehorsam sein willst. Es wird der Tag kommen, wo wir von dem allem vollkommen, ein für allemal erlöst werden. Der Tag, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und Paulus triumphiert schon im Blick auf diesen Tag in Römer 7 und sagt, Gott sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, wird genau das geschehen. Dass wir vollkommen durchbrechen in das ganze Heil, in vollkommene Erlösung von allem Bösen, von allen Widerwärtigkeiten. Es steht dort im Griechischen, im Hebräerbrief, der Begriff Soteria. Und er hat eine Fülle von Bedeutung im Neuen Testament. Er steht für die Rettung aus der Gefahr, Befreiung aus Notlagen. Er steht für den Sieg im Kampf gegen den Feind. Er steht für körperliche Heilung. Er steht für Rettung von der Verderbtheit dieser Welt. Rettung von ewiger Verlorenheit. Er steht für die Rettung von der Macht der Sünde und von der Gegenwart der Sünde. Und er steht ganz grundsätzlich für Sicherheit, für Gewissheit und für Frieden in der Gegenwart Gottes. Wer von euch kennt die Chroniken von Narnia? Alle, die diese Bücher gelesen haben oder die Filme gesehen haben, C.S. Lewis hat diesem Wiederkommen von Jesus ein ganz tolles Bild dort drin gegeben. In dieser fiktiven Geschichte wird Christus symbolisiert durch den Löwen Aslan. Aslan stirbt für Peter, der sich versündigt hat an seiner Stelle, und er wird wieder zum Leben erweckt. Doch danach verschwindet er. Aslan wird nicht mehr gesehen. Manche glauben schon, er ist für immer weg. Und dann entwickelt sich dieser große Kampf zwischen Gut und Böse. Und er mündet in eine große Schlacht hinein. Und es scheint so, als würde das Böse das Gute besiegen. Doch genau im entscheidenden Moment tritt der Löwe Aslan ins Bild. Und der ganze Spuk hat ein Ende. Der Sieg ist da. Soteria, vollkommene Erlösung, ist durchgebrochen. Natürlich gibt es eine zentrale Voraussetzung für diese Gewissheit der Freude auf die Wiederkunft von Jesus Christus. Und sie besteht darin, dass du Frieden mit Gott hast. Dass du dein Leben ihm anvertraut hast. Dass du mit Gott im Reinen bist. Wenn das der Fall ist, gibt es nichts auf dieser Welt, was dir in irgendeiner Form die Freude an diesem Ereignis rauben soll. Vielleicht denkst du noch, ich habe das als Jugendlicher mal gedacht, ich möchte doch noch ein paar Jahre auf dieser Erde bleiben. Liebe Leute, dann haben wir einfach nicht verstanden, was da auf uns wartet. Das ist einfach echt mühsam. Es wäre so mühsam, hier zu bleiben im Verhältnis zu dem, was auf uns wartet. Und weißt du, so als letzter Gedanke, bevor der Markus jetzt nach vorne kommt und mich steinigt, ein paar letzte Gedanken. Ich nehme an, dass du jeden Morgen vor so ein Ding trittst. Und ich empfehle dir einfach, wenn du morgens vor diesen Spiegel trittst, dann mach doch drei Dinge. Stell dir die Frage, bin ich versöhnt mit Jesus? Bin ich versöhnt mit Jesus? Zweitens, bin ich im Reinen mit Jesus? Und weißt du, an jedem Morgen, wo du da einen Haken dran machen kannst, ich habe dieses Modell von meinem Freund, der hat das wegen dem Zähneputzen gemacht. Der hat sich auf den Spiegel eine Tabelle gemalt und da konnte er morgens immer abhaken, wenn er Zähne geputzt hat. Also, jeden Morgen, wenn du da einen Haken machen kannst, bin ich versöhnt mit Jesus Christus? Habe ich mein Leben diesem Jesus anvertraut? Bin ich ein Kind Gottes? Und du kannst sagen, ja, ich bin es immer noch. Es wird sich nämlich nicht ändern, weil Gott sich nicht ändert. Und wenn du sagen kannst, bin ich im Reinen mit Gott, weil du das, was zwischen dir und Gott steht, deine Sünde bekannt hast und bereinigt hast und die Gewissheit hast, dass Gott dir alles vergeben hat, was auch immer du getan hast, wenn du deinen Haken dran machen kannst, weißt du was, dann gibt es auf diesem Spiegel nur noch ein Wort. Und das heißt Freude. Geh mit dieser unglaublichen Freude in deinen Tag hinein. Wann immer du vor deinen Spiegel trittst, denke an diese drei Dinge. Bist du versöhnt? Bist du im Reinen mit Gott? Dann freu dich des Lebens und freu dich der Wiederkunft Jesus Christus. Denn alles, was noch kommt, wird besser sein als das, was du jemals erlebt hast. Amen.